Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Vor 50 Jahren, da startete in Basel ein Projekt, von dem die Macherinnen und Macher damals vielleicht selbst noch nicht so recht glaubten, dass es so lange tragen würde. Vier junge Literaturbegeisterte nahmen 400 Franken Startkapital und ihren Enthusiasmus. Viel war das nicht und damit gründeten sie den Lenos Verlag, heute ein renommierter unabhängiger Literaturverlag. Gleich ein Gespräch mit dem Verlagsgründer Tom Forrer und wir besprechen ein Buch aus dem Lenos Verlag, Eric Plamondon, Takawon. Außerdem stellen wir einen neuen Preis für Kinder- und JugendbuchautorInnen vor, den Preis der jungen Literaturhäuser. Die Geschichte des Schweizer Lenos Verlags beginnt mit einem Tippfehler. Was für ein Start. Leros sollte der Verlag eigentlich heißen, aber die Druckerei hatte das schlecht geschriebene R auf den ersten Geschäftspapieren für ein N gehalten. Und da das Verlagsteam gerade gestartet war und über nicht viel mehr als über Begeisterung für Literatur verfügte, konnte man es sich nicht leisten, neue Papiere drucken zu lassen. Seit 50 Jahren heißt der Basler Verlag also nun Lenos Verlag und hat in diesem halben Jahrhundert rund 1000 Bücher veröffentlicht. Einer von denen, die damals Lenos an den Start brachten, war Tom Forrer, der heute noch dabei ist. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, haben Sie damals mit so einer Sauklaue geschrieben, Herr Forrer?
Nein, das war nicht ich. Ich habe eine sehr schöne Schrift heute noch im Fach. Also das ist nicht verloren gegangen.
Damals Leros, wie Sie eigentlich den Verlag nennen wollten, das sollte ja eine Ansage sein, ein politisches, literarisches Programm. Was sollte denn dieser Name signalisieren?
Ja, erstens mal muss ich sagen, dass in der ganzen Schweiz die meisten Verlage einen griechischen Namen hatten. Also zum Beispiel Diogenes, Artemis, Atlantis und so. Also wir waren in der schweizerischen Tradition und Leros war die Gefangeneninsel für die politischen Gefangenen damals in der Militärdiktatur in Griechenland. Und das sollte schon sagen, dass wir auch politisch motiviert sein wollen.
Es war ja nun damals nicht so, dass die Welt auf den Lenos Verlag gewartet hätte. Wie haben Sie es dann geschafft, sich nach und nach Ihren Platz in der literarischen Welt zu erobern?
Na, dazu mal in den 70er Jahren, da gab es natürlich keinen Fotokopierer. Es gab keine Möglichkeit mit einem Computer oder Ähnliches, sondern das war Bleisatz. Und das war schon ein Ereignis, dass ein junger Verlag da entstanden ist. Und wir wurden auch gebührend abgefeiert in den Zeitungen. Und wir haben aber bald gemerkt, das geht nur über Produktionsmittel. Also wir konnten das nicht bezahlen, die ganzen Bücher, wir konnten nur ganz schmale Broschüre produzieren, also sprich 48 Seiten, mehr lag gar nicht drin. Und dann hat sich das gebessert, weil IBM hat den Composer erfunden und dann haben wir uns einen Composer gekauft und konnten dann unsere Bücher selbst setzen und auch für andere Verlage haben wir Bücher produziert und so haben wir uns langsam finanziert. Und gleichzeitig, die ersten Bücher waren Titel, die wir von bekannteren Autoren abgebettelt haben, also Texte, die wir abgebettelt haben und die sie uns gratis überlassen haben. Und so hat es so langsam begonnen. Und mit den Produktionsmitteln ging es dann Schlag auf Schlag viel besser.
Und was war damals, als Sie gestartet sind, Ihr Schwerpunkt im Programm, Ihr inhaltlicher Schwerpunkt?
Nur Literatur. Also wir haben Literatur gemacht, zuerst natürlich von Autoren, die wir hier in Basel gekannt haben. Wir haben alle bei Birkhäuser gearbeitet, da hat auch Werner Schmiedli gearbeitet bei Birkhäuser und logischerweise war der erste Band war ein Buch von Werner Schmiedli, also eine Erzählung von Werner Schmiedli. Damals ein bekannter Basler Autor. Das sind ganz viele Dinge, die wir damals eigentlich vielleicht ein bisschen unbewusst angefangen haben, aber wir haben uns immer dran gehalten. Im Lenos Verlag, wir haben nie das Personal ausgeweitet, wir haben nie die Produktion vergrößert. Also wir waren immer äußerst vorsichtig, weil wir auch immer ganz spezielle Bücher hatten. Da lag es gar nicht drin, dass wir plötzlich 50 Bücher machen, sondern wir sind brav immer bei unseren 20 Neuerscheinungen je Jahr sind wir da geblieben.
Heute haben Sie insgesamt 4 Programmschwerpunkte, das hat sich sehr ausdifferenziert. Welche sind das?
Also was wir immer nur gemacht haben, ist Schweizer Literatur, muss ich sagen. Wir haben also keine deutschen Autoren, wir haben keine österreichischen Autoren, wir haben Schweizer Literatur und zwar auf Deutsch und seit langer Zeit auf Französisch. Und dann haben wir die Reihe Babel, die ist entstanden aus der damals recht erfolgreichen Reihe arabische Literatur bei Lenos. Und das heißt jetzt heute Babel, weil viele Autoren können nicht mehr in ihren eigenen Ländern leben. Also Al-Aswan ist beispielsweise in den USA. Nihat Sirisund in Berlin und so weiter. Also Humaydan Yunis in Paris. Viele sind in Paris. Und darum ging das natürlich nicht mehr, dass wir auf das Buch schreiben, Roman aus Syrien oder Roman aus Ägypten, sondern wir haben dann die Reihe umgetauft auf Babel und haben sie auch entsprechend erweitert. Also es kommen jetzt auch andere Titel dazu. Und dann haben wir die Reihe Lenos Polar, eine Reihe, die spannende Literatur vermitteln soll, also immer auch gesellschaftskritisch, nicht einfach nur so mit der Kommissar und mit Mord. Und dann gibt es bei uns einen Schwerpunkt Reiseliteratur, ist ganz wichtig. Dazu gehört Annemarie Schwarzenbach beispielsweise oder Blaise Sandra gehört dazu oder Ella Meyer oder natürlich Nicolas Bouvier, ein Kultautor aus der Westschweiz. Und langsam hat sich das erweitert.
Den Schwerpunkt auf arabischer Literatur, den finde ich besonders interessant. Das war ja, als Sie damit angefangen haben, noch viel stärker eine Nische als heute. Wie kamen Sie dazu?
Also der Verlag war immer engagiert für den Frieden im Nahen Osten. Und einige Sachbücher in den Anfängen haben wir gemacht zu dem Thema Nahost, Israel-Palästina-Konflikt. Und dann haben wir einen Tipp gekriegt von einem Rotkreuz-Mitarbeiter, der so schlecht und recht Kanafani übersetzt hat. Und dann haben wir uns entschlossen, wir könnten doch eigentlich Originalstimmen bringen aus dem arabischen Raum. Haben die Sachbücher eingestellt praktisch und dann haben wir begonnen mit Palästina-Literatur und das hat sich dann im Laufe der Zeit immer mehr ausgeweitet.
Und Sie haben einige Autorinnen und Autoren entdeckt, die heute bekannte Namen sind. Also Al-Aswani haben Sie gerade schon erwähnt. Wenn ich jetzt von Deutschland aus auf den Lenos Verlag schaue, dann ist das für mich ein Spezialist für arabische und für Schweizer Literatur. Wie sehen Sie selbst denn den Verlag heute?
Das ist keine schlechte Einschätzung. Also wenn man genau hinguckt, sind wir natürlich frankophil. Französisch ist die Sprache, die wir hier im Verlag am besten sprechen und am besten verstehen. Und das ist dann für das Scouting ist natürlich sehr wichtig, dass man die Originalsprache beherrscht und so an die guten Titel rankommt.
Jetzt hat es in diesen Zeiten die Buchbranche nicht gerade leicht. Zum einen ist da die Corona-Pandemie, die damit verbundene Schließung vieler Buchhandlungen. Wie stark machen Ihnen diese Zeiten gerade zu schaffen?
Ja, also wenn wir Geld verdient haben, haben wir Geld halt auch nicht nur in Bücher investiert, sondern haben es auch in eine Immobilie investiert und da haben wir einen kleinen Mietzins jetzt. Wir haben das Programm ein bisschen gedrosselt. Ja, wir kommen schon über die Runden, aber lange darf es also wirklich auch nicht mehr. Also noch ein Jahr, das wäre ganz schlecht.
Jetzt ist es, Herr Forrer, ja auch ohne die Pandemie für unabhängige Verlage derzeit nicht so leicht. Die Käuferzahlen für Bücher gingen vorher schon zurück. Es sind Konzentrationsprozesse in der Branche im Gange. Wie sehen Sie ganz allgemein Ihre Situation?
Die Situation ist sicher nicht einfach. Also wenn wir mal zurückgehen auf die 70er Jahre, da gab es natürlich hier mindestens noch ein Dutzend Buchhandlungen mehr. Es gab mehr Feuilletons, es gab mehr Vorabdrucke beispielsweise, es gab mehr Hörspiele, Bücher wurden im Radio vorgelesen und so. Also wir haben schon mit einigen zu kämpfen gehabt. Und in der Schweiz dürfen Sie nicht vergessen, wir haben keinen festen Ladenpreis, wir haben einen schlechten Eurokurs und wir haben hohe Löhne. Also das war immer schon schwierig und dass es noch schwieriger wird, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
Das klingt, als wären Sie zum 50. Geburtstag nicht gerade in Feierlaune, oder?
Ja, im Moment sicher nicht. Also im Moment sind wir alle Corona-müde. Aber wir haben ein sehr starkes Frühjahrsprogramm. Also wir haben einen Polartitel aus Frankreich, aus dem Massif Central. Wir haben ein Sachbuch von der Florian Kochlin, eine bekannte Biologin, die sich mit Biodiversität auseinandersetzt und mit Pflanzenkommunikation. Dann haben wir Annemarie Schwarzenbach, machen wir einen schönen Band, weil die Bände, die wir machen, die sind jetzt alle mit den Fotos von Annemarie Schwarzenbach. Und da können wir ganz schöne Neuauflagen machen. Das Buch ist dann unser Jubiläumsbuch.
Sagt Tom Forrer, einer der Mitgründer des Basler Lenos Verlags, über die Verlagsgeschichte und die Perspektiven. Und das Buch, das wir jetzt vorstellen, passt als politischer Titel genau ins Programm. Takawan heißt es und stammt vom kanadischen Autor Éric Plamondon. Er hat bereits mit einigen semi-dokumentarischen Romanen auf sich aufmerksam gemacht. Der Ungarn Hollywood Express von 2011 war eine Hommage an den Schwimmer und Schauspieler Johann Peter Weißmüller. Plamondon hat sich auch schon mit dem US-amerikanischen Autor Richard Brautigan und der IT-Ikone Steve Jobs beschäftigt. Plamondons bisherige Werke behandeln vor allem die Zeit Anfang der 80er Jahre und das gilt eben auch für den Roman Takawan. Takawan, so nennen die indigenen Mi'kmaq im äußersten Osten Kanadas die Lachse, die zum Leichen an den Ort ihrer Geburt zurückkehren. Éric Plamondon erzählt in seinem wiederum semi-dokumentarischen Roman vom sogenannten Lachskrieg in Quebec. Cornelius Willenkemper hat Takawan gelesen und beginnt seine Besprechung mit einem Zitat daraus.
In Quebec haben wir alle Indianerblut, entweder in den Adern oder an den Händen.
Heißt es in Éric Plamondons bewegter Geschichte um den Lachskrieg auf der Halbinsel Gaspésie. Am 11. Juni 1981 überfiel eine Kohorte von 500 Rangern und Sicherheitsbeamten der Provinz Quebec das Mi'kmaq-Reservat Listougouche, nahm wahllos Einwohner fest und konfiszierte ihre Fischernetze. Hintergrund des gewalttätigen Einsatzes war die Weigerung der Mi'kmaq, sich an die offiziellen Lachsfangquoten zu halten. Der Lachsbestand an der Mündung des St. Lorenz-Stroms war vor allem durch industrielle Großkonzerne dezimiert worden.
Die Sicherheitskräfte retten hier gerade Quebec vor den furchtbaren Machenschaften dieser Wilden, die sich immer allem widersetzen. Man muss ihnen Disziplin einbläuen, eine Lektion erteilen. Man ist auf dem Territorium der Provinz Quebec. Jeder, der hier lebt, muss den Gesetzen und Anordnungen der Hauptstadt gehorchen. Der Minister hat's befohlen, die Polizei führt's aus. Sie verkündet die Botschaft mit Hilfe von Gewehrläufen, Tränengas und schwedischen Gardinen.
Die quasi dokumentarischen Passagen seiner Erzählung unterfüttert Plamondon mit der fiktiven Kriminalgeschichte um die 15-jährige Mi'kmaq Océane. Während sie im Schulbus ins Reservat zurückkehrt, wird Océane Zeugin davon, wie ihr gebrechlicher Vater malträtiert und abgeführt wird. Océane wird kurz darauf selbst auf entsetzliche Weise zum Opfer. Drei Polizisten vergewaltigen die junge Frau und legen sie halbtot am Flussufer ab. Éric Plamondon dramatisiert die historisch gewachsenen, noch immer gegenwärtigen Konflikte zwischen der kanadischen Staatsgewalt und den Indigenen wirkungsvoll. Der Ranger Eve, der Océane rettet, hat seinen Dienst quittiert, weil er die Gewalt nicht mehr erträgt. Eve macht es sich zur Aufgabe, die schuldigen Polizisten zur Verantwortung zu ziehen. Die Grenzen zwischen Weißen und Indigenen zeichnet Plamondon in seiner Kriminalgeschichte ebenso schematisch wie die zwischen Gut und Böse. Einen der schuldigen Polizisten porträtiert er mit grobem Keil.
Mario Trudel hatte die Schule mit 18 Jahren abgeschlossen. Seine Noten waren immer schlecht gewesen. Er hatte die 8. wiederholen müssen. Seine Mutter schlug ihn. Sein Vater war mehr oder weniger Alkoholiker. Als er klein war, hatte seine Mutter bei der geringsten Laune gedroht, die Bullen zu rufen. »Hör gefälligst, was Mama sagt. Wenn du nicht spurst, kommen sie und stecken dich ins Gefängnis, du Nichtsnutz.« Und so hatte der kleine Mario früh begriffen, dass er niemals sicherer wäre, als wenn er selbst die Uniform trüge. Und das hatte er gemacht. Er hatte es geschafft, an der Polizeischule aufgenommen zu werden.
Plamondons Kriminalgeschichte entwickelt sich zu einer rasanten Action-Story mit klarer Rollenverteilung. Auf der einen Seite Océans Vergewaltiger. Sie können auf den Rückhalt in den nationalistisch-rassistischen Kreisen der Mehrheitsgesellschaft vertrauen. Auf der anderen Seite ein wortkarger Indigener, der dem Ex-Ranger Eve dabei hilft, die Vergewaltiger zur Verantwortung zu ziehen und dabei, wie selbstverständlich und ungeschoren, über Leichen geht. Das Fischerboot amerikanischer Angeltouristen wird auf dem Wasser von wütenden Einheimischen gerammt und in zwei Teile zerlegt. Ein Wohnmobil für Superreiche geht ebenso in Flammen auf wie ein mondänes Kolonialanwesen. Und ein weißer Rassist wird tatsächlich mit einer Axt im Rücken in die ewigen Jagdgründe geschickt. Plamondons Genre-Literatur, die zum Teil auch zu polarisierender Vereinfachung tendiert, ist dabei weit mehr als ein überdrehter Action-Thriller. In kurzen, schmucklosen Sätzen und bündigen Kapiteln über die Vergangenheit und Gegenwart der Mi'kmaq rekonstruiert der Autor Stück für Stück den historischen Kontext des Lachskrieges von 1981. Die Kriminalhandlung um Océane, den Ranger Eve, den alten Indianer William und eine düstere weiße Verschwörerbande verwebt Plamondon gekonnt mit der Realität. So etwa, wenn er aus der Pressekonferenz des damaligen kanadischen Premierministers zitiert, die weitreichende politische Folgen haben sollte.
Was die Ureinwohner betrifft, das ist im Moment sehr heikel. Und zwar nicht nur in Quebec, sondern in ganz Kanada. Warum verhandeln wir mit unseren indianischen Mitbürgern? Mit den Weißen wird nicht verhandelt. Weiße haben sich eben an die Regeln zu halten, fertig, aus. Aber wir verhandeln mit den Ureinwohnern, eben weil wir die Ureinwohner als eigene Völker anerkennen. Und ganz besonders, wenn es um Erbrechte für Jagd und Fischfang geht, die bei weitem über die Rechte der Weißen hinausgehen.
Vor 10.000 Jahren besiedelten die Mi'kmaq aus Ostasien kommend die Halbinsel Gaspésie, was in ihrer Sprache Ende der Welt bedeutet. Von diesem historischen Ursprung aus schlägt Éric Plamondon sehr anschaulich einen Bogen über die verschütteten kulturellen und spirituellen Traditionen der Mi'kmaq bis in die jüngste Vergangenheit. Ihr Widerstand gegen die staatlichen Fischfangquoten wurde schon Anfang der 1980er Jahre zu einem Symbol des postkolonialen Widerstands. Denn ihre Vorfahren kannten weder geschriebene Gesetze über die Gewinnung von Nahrungsmitteln noch das Konzept einer möglichst profitträchtigen Ausbeutung der Natur. Éric Plamondon erzählt mit seinem ebenso action- wie kenntnisreichen Roman von der vielschichtigen historischen Entrechtung und der neuerlichen Selbstbehauptung von Kanadas Ureinwohnern.
Das sagt Cornelius Wüllenkemper über Takawan von Éric Plamondon. Anna Thomas hat den Roman aus dem Französischen übersetzt. Er ist im Lenus Verlag erschienen. Und noch ein Geburtstag. Seit 20 Jahren verleiht das Netzwerk der Literaturhäuser einen Preis an eine Autorin oder einen Autor, die oder der sich besonders um das Gelingen von Literaturveranstaltungen verdient gemacht hat. Das Netzwerk der jungen Literaturhäuser steht dem ab diesem Jahr nicht mehr nach und verleiht ebenfalls einen solchen Preis. Ich habe kurz vor der Sendung Ines Dettmann vom Jungen Literaturhaus Köln gefragt, wen soll dieser Preis denn ehren?
Ja, es geht uns darum, auch nochmal ein Zeichen zu setzen. Immer mehr Literaturhäuser in Deutschland und in Österreich und der Schweiz haben ihre eigenen jungen Literaturhäuser gegründet. Und damit ist unser Wunsch auch immer stärker gewesen, auch nochmal zu sagen, Kinder- und Jugendliteratur ist wichtig, aber eben nicht nur die Kinder- und Jugendbuchautoren an und für sich und das Werk, sondern vor allen Dingen eben auch, wie es bei Veranstaltungen präsentiert wird, die Performance, wie man Kinder und Jugendliche für Kinder- und Jugendliteratur begeistern kann. Auch das Preisgeld setzt ein Zeichen, und zwar ist es genauso hoch wie beim Preis der Literaturhäuser, was uns nach außen und was dem Netzwerk ganz, ganz wichtig war, zu signalisieren, Kinder- und Jugendliteratur ist genauso viel wert wie halt eben Literatur für Erwachsene.
Und wer sind die ersten Nominierten in diesem Jahr?
Es sind drei Nominierte. Die Franziska Biermann, die sicherlich ganz, ganz viele kennen mit ihrem Jackie Maroney. Dann Finn Ole Heinrich, der ja in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, vom Bilderbuch mittlerweile bis zu Büchern, die eigentlich so All-Age-Titel sind. Und Ferdinand Lutz, der ja Kindercomics zeichnet, auch im Kinderspiegel mit vertreten ist und sehr interaktive Lesungen mit Live-Musik zusammen mit Dominik Müller macht.
Das Interessante an der Findung des Preisträgers oder der Preisträgerin ist ja jetzt, dass das nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet. Wie ist da das Prozedere?
Ja, uns war ganz wichtig, dass wir halt eben als Netzwerk der jungen Literaturhäuser zusammen sagen, was sind Autoren, die uns halt eben aufgefallen sind, aber dann eben zu sagen, jetzt geben wir das aus der Hand und lassen eigentlich die entscheiden, die selber die Nutznießer von unseren ganzen Lesungen sind, nämlich die Kinder und Jugendlichen, wobei es da keine Altersbarrieren gibt. Also jeder, der sich für Kinder- und Jugendliteratur interessiert, darf abstimmen. Es gibt eine Homepage dafür und es wird dann ab heute Nachmittag eine große Instagram- und Facebook-Kampagne geben, wo mit kleinen Filmen, die Autoren sich selber vorstellen können. Die Filme sind von den Autorinnen und Autoren selber produziert worden. Das heißt, die haben genau bestimmt, wie wollen wir uns selber darstellen, wie wollen wir das, was wir machen, darstellen. Und jetzt sind die Kinder und Jugendlichen selber dran und können sagen, wer ist derjenige, den ich oder diejenige, die ich gerne sehen möchte, wer soll diesen ersten Preis des Netzwerks der Literaturhäuser bekommen?
Und die Antwort wird am 23. April bekannt gegeben. Ines Dettmann vom Jungen Literaturhaus Köln über den Preis der Jungen Literaturhäuser, der dieses Jahr erstmals verliehen wird. Das Preisgeld beträgt 5.000 Euro und umfasst eigentlich eine Lesereise zu den im Netzwerk verbundenen Literaturhäusern. Bei einem weiteren Preis ist heute die Preisträgerin bekannt gegeben worden. Karos Taha wird mit der diesjährigen Alfred-Döblin-Medaille der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz geehrt. Die Akademie würdigt insbesondere Tahas Roman Im Bauch der Königin, weil sie darin, Zitat, wie nebenbei auch eine Geschichte von Einwanderung und Verlust erzähle. Mehr Literatur gibt es heute Abend dann in der Lesezeit. Der Österreicher Norbert Gstrein spricht noch einmal über seinen neuen Roman »Der zweite Jakob« und liest daraus heute ab 20.30 Uhr hier im Programm. Und das war der Büchermarkt mit Dina Netz am Mikrofon. Einen guten Abend.